Erstmal bin ich mit der Leberwurststulle im Garderobenwagen bei SketchUp irgendwie so in diese Welt reingestolpert und habe so Kriegsfotografie gemacht, also eigentlich in jeden Auslandseinsatz, und war eben vorher noch in dieser shiny Internet-World und stand dann irgendwie in Bosnien vor einem Massengrab. Und da sagt der Taxifahrer, ich sage ja, zum Ostfriedhof bitte, und dann sagt er, ja, da geht ja unser Dieter heute seinen letzten Weg. Das ist vielleicht auch das, warum man so rödelt in der Kreativität und in dem Bestreben, seinen eigenen Weg zu finden, weil man dann doch auch vielleicht die eine oder andere Spur hinterlassen möchte.
Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
Ja, genau. Willkommen zu dem Podcast, in dem ich Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber in das mobile Podcaststudio einlade. Heute kommen wir mit der vierten Folge, die ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen emotionaler. Das liegt aber auch an den Themen und der Stimmung, in der wir uns befanden. Was ist die Woche über passiert? Ich habe sehr viel Feedback bekommen zur Folge mit Florian Wahlberg, sehr viel positives Feedback zu seiner Person. Gerader Typ, interessante Geschichte mit Twists and Turns. Viele kannten ihn aus der einen oder der anderen Position, aber kannten nicht die ganze Geschichte vom Popstar zum Elektrokleinstfahrzeughersteller. Und dann gab es noch einige Mails bzw. auch Facebook-Kommentare, dass in der Folge zu viel Werbung war. Das heißt, wir haben die URLs zu oft genannt, und dazu möchte ich mal Folgendes sagen. Ich mache diesen Podcast im Moment auf eigene Kosten. Jeder kann den umsonst hören und nehme mir Zeit. Eventuell bekoche ich meine Gäste, gebe den Getränke aus. Und natürlich hat jeder Gast die Möglichkeit und bekommt die Möglichkeit, so oft wie er will, sein Produkt vorzustellen und die URLs zu nennen. Bitte habt dafür Verständnis, und das wird auch weiterhin so bleiben. Ich habe von Florian übrigens zwei Testgeräte hier, den EGRID 10 und den EGRID 8. Die beiden Elektroroller, die werde ich jetzt mal die Wochen Probe fahren. Vielen Dank, Florian, dafür. Was ist sonst passiert? Es gab eine Mitteilung, dass die Kleinst-Elektro-Fahrzeugverordnung nicht wie geplant in diesem Jahr noch abgeschlossen wird, sondern Anfang nächsten Jahres. Da bleiben wir dran. Das heißt, für mich ist das Thema interessant, und ich glaube, ich werde euch weiterhin darüber auch informiert halten, ob man mit Elektrorollern auf der Straße fahren kann. Weil mich das Thema persönlich interessiert, und ich denke, das wird immer wichtiger, da Alternativen zum Auto zu finden. So, zu meinem nächsten Gast. Mein nächster Gast ist Moritz Krebs, der ist Filmemacher, Regisseur und Schauspieler und unter anderem der Sohn von Dieter Krebs, dem großen Dieter Krebs. Wir sprechen in dieser Folge über den Tod, seinen Werdegang beim Film, seine Zeit als Kriegsberichterstatter, die New Economy und den Wahnsinn von langsamen Modems, auf denen man Videos sich angucken möchte oder die produziert hat dafür. Und wir sprechen natürlich auch über seinen Vater. Wir sprechen über den späten Erfolg von Bang Boom Bang, dem Kinofilm, und warum wir schon in der Elbphilharmonie zusammen Paintball gespielt haben. Die Folge ist ein bisschen emotionaler, vor allen Dingen, weil ich kurz vor der Aufnahme auch erfahren habe, dass ein guter Freund von mir gestorben ist. Und so sind wir relativ schnell in das Thema Tod und Verlust eingestiegen. Es ist ganz interessant, was diese Setup in dem mobilen Studio macht. Man sitzt sich gegenüber, so im 45-Grad-Winkel, und schaut sich dabei eine Stunde lang oder über eine Stunde lang tief in die Augen, während man sich unterhält. Das passiert im normalen Zusammenkommen relativ selten. Daraus ergeben sich emotional doch recht intime Momente, wo man viel lacht, aber eben gegen Ende hatten wir auch beide Tränen in den Augen und haben uns nachdem das Mikrofon aus war, innig umarmt. Und genau das sind die Momente, warum ich diesen Job und diesen Podcast liebe. Am besten hört ihr selber mal rein und macht euch ein Bild. Viel Spaß! Willkommen im mobilen Podcaststudio. Neben mir, gegenüber von mir im Beifahrersitz, sitzt Moritz Krebs. Herzlich willkommen.
Luffy, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wie gefällt es dir hier?
Unglaublich schön. Es ist einfach ein ästhetischer Ritt de Force. Nein, es ist wirklich sehr gemütlich und ist mir auch eine große Ehre, dass ich heute bei dir sein darf.
Das ist mir eine Ehre, dass du da bist. Aber es ist wirklich ein buntes Potpourri der künstlerischen Geschmäcker, in dem wir uns hier befinden.
Ja, das kann man durchaus sagen.
Ich stelle Moritz einfach mal kurz vor. Moritz, und korrigiere mich, wenn ich Blödsinn rede. Du bist Regisseur. Oh, ich habe das Wort richtig hingekriegt.
Ja, ja, Regisseur. Wenn du das sagst, hört mir auch ganz anders.
Den ganzen Tag geübt.
Was ein Job.
Regisseur, Filmemacher, Kameramann, Schauspieler.
Richtig.
Habe ich was vergessen?
Eigentlich nicht. Nein, ich glaube, das trifft es zurzeit jedenfalls ganz gut.
Ich mache dich hier mal ein bisschen lauter. So, oder du kannst näher ans Mikro rangehen, das ist auch kein Problem.
Beides ist möglich.
Ja, beides ist möglich. Ich darf natürlich auch nicht verschweigen, und das ist dir ja auch nicht unangenehm, im Gegenteil, du hast auch noch einen sehr berühmten Vater, oder hattest einen sehr berühmten Vater,
ja,
den 2000, im Jahr 2000 verstorbenen, die großen Dieter Krebs. Und das Schöne ist, dass du halt nicht, oder so wie ich dich kennengelernt habe, im Gegenteil, du bist sehr, sehr, sehr stolz auf deinen Vater, und man darf dich auch gerne auf deinen Vater ansprechen. Beziehungsweise es gibt dann auch mal, wenn ich irgendwie ein Foto auf Facebook poste von meinem Hund oder sonst was, kommt so ein Kommentar: Habt ihr einen Hund? Oder Piek Flöte zurück, wo ich echt sage, das freut mich halt sehr, dass da auch der Geist deines Vaters noch bei dir mitschwingt, ohne dass es halt man das Gefühl hat, man darf es nicht ansprechen, weil es gibt ja viele Menschen, die es nicht nur als Sohn gesehen werden wollen.
Das stimmt. Natürlich sind die Schuhe groß, die da vom Bett standen mein Leben lang. Andererseits, du sagtest, das ist das einfach, Dieter war nie weg, seitdem er gestorben ist. Und das hat uns als Familie sehr geholfen, dass er einfach ja ins Volksgut irgendwie übergegangen ist. Und ja, immer irgendwie ein Teil, du machst Heiligabend den Fernseher an und er ist da. Es gibt Folgen von Ein Herz und eine Seele, die einfach immer gezeigt werden. Und ja, ich glaube, das ist einfach schön, wenn jemand nicht so ganz geht.
Da steigen wir später nochmal ein. Das Interessante ist, wir haben uns auf der Fahrt hierher darüber unterhalten, dass gerade ein sehr guter Freund von mir gestorben ist, und ich überlegt habe, dass all die Geschichten und die Erinnerungen in den Telefonaten, die ich gerade geführt habe mit Menschen, dass ich die aufnehmen möchte. Weil der hinterlässt Kinder, die sehr jung sind, und die haben, werden, unsere Erinnerungen werden verblassen. Und wenn wir sie nicht festhalten, dann sind sie nicht da. Und die Kinder sind, das Jüngste ist 2, und wird einfach, da ist halt nicht ein großes Werk, auf das man zurückgreifen kann, wenn ich das mal so in den Vergleich ziehen sollte. Und natürlich hast du auch deine eigenen Erinnerungen, aber ich fand das eigentlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, gerade wenn Kinder dann zurückbleiben, die Umstehenden und Freunde dazu ja, zu befragen und das aufzunehmen.
Ja, das ist so wichtig, dass ein Leben nicht einfach weg ist, gerade in der heutigen Zeit, dass man es irgendwo saved. Und ich erinnere mich selber, meine Mutter ist 6 Jahre später, also nach Dieter, gestorben. Und ich habe dann manchmal noch die Mailbox angerufen, weil ich die Stimme hören wollte.
Wow.
Ja, aber das ist auch, natürlich, das ja, ist, weil es ist, bei Dieter, der war ja nie weg, so auf eine Art. Und deswegen, das ist so wichtig, dass du das machst. Und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil wir sind die zurückbleiben und die damit irgendwie dann weiterleben. Und gerade wenn jemand wie ja auch dein Kumpel so viel irgendwie für Menschen getan hat, dann ist es das auch immer wert, dass Leute davon erfahren.
Jetzt sind wir sehr, sehr hart gleich mit dem Thema Tod eingestiegen.
Ja, das ist wunderbar. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja.
Komm, lass uns doch erstmal ein Glas Rotwein. Wir haben hier, wir teilen uns einen Rotwein, ein kleines Gläschen. Ich bin noch immer erkältet.
Glühwein.
Glühwein. Das Lustige ist, vorm Treffpunkt habe ich Moritz noch mit dem Auto abgeholt, um dann zum Mobil zu fahren, um dann noch weiterzufahren. Lass uns eine ziemlich schräge Geschichte erzählen.
Die Story,
um gleich mal von dem Tod abzulenken. Hätte ich fast noch eine Schlägerei angefangen.
Ich hatte die Faust schon raus.
Also wir gehen zu meinem Auto, ich fahre einen kleinen Mini. Und ich bin am Bahnhof abgeholt und wir laufen zu diesem Mini hin und ich sehe vom Weiten, dass zwei Menschen an meinem Auto stehen und irgendwas machen.
Ich denke noch, du kennst sie, ja, so wie du gerufen hast.
Und ich rufe, hey, das ist mein Auto. Und zum Beweis, dass das mein Auto ist, drücke ich auf den Knopf, damit das Auto aufgeht und es blinkt. Und
er setzt sich rein, er guckt verwundert auf sein Handy und setzt sich,
und
in,
setzt
sein Auto.
Sich in mein Auto. Und ich so, Alter, geh aus meinem Auto raus, du sitzt in meinem Auto. Und dann hatte noch einen anderen Typen dabei, der an der Beifahrerseite stand.
Er hielt verdattert ein Geschenk und wusste auch nicht, wie ihm geschieht.
Ja, ja, auf jeden Fall hatten die ein Car2Go oder Drive Now, was zwei Autos weiter stand, sich eigentlich gebucht. Und der fing auch an, nee, wir haben das doch gemietet.
Es ist mein Auto.
Du kannst dieses Auto nicht mieten, es ist meins.
Ja. Beste Story des Jahres. Ja, das ist Carsharing at its best, auf jeden Fall. Er wollte sich einfach dein Auto teilen.
Ja, Wahnsinn. Aber er muss ja gemerkt haben, als er reingestiegen ist, was für ein Typ hat.
Wie sieht die Karre denn aus? Alter, Kippen, Taschentücher.
Regenschirm vergessen.
Er wollte schon die Hotline anrufen.
Ja. Wahnsinn, also sehr schöne Geschichte. Wir sind dann mit dem, wo befinden wir uns hier? Du hast mich hier durch verschiedenste Straßen geführt.
Ja, Hamburg hat ja selbst für uns noch versteckte Ecken. Allerdings dachte ich, es ist so ein bisschen das verbindende Element. Es ist der Kuhmühlenteich, an dem wir hier stehen.
Ja, ich weiß, also die Gegend kam mir bekannt vor. Aber das heißt, hier ums Eck ist die Lessingstraße.
Richtig, es ist Hamburg-Hohenfelde. Ich war jetzt auch eine Weile nicht hier, aber ich dachte, es ist einfach ein guter Ort, weil er auch so ein bisschen uns verbindet. Genau, es ist Hamburg-Hohenfelde, Highfield, wie die Insider sagen.
Wie die Insider sagen, also, ja, sehr schön. Ich habe das damals immer schon fast als Wandsbek oder was.
Was? Hör mal.
Ja, das verbindende Element. Es ist ja kein Geheimnis, Moritz und ich kennen uns schon ganz schön lange. Aber damals kannten wir uns eigentlich gar nicht, aber haben uns wahrscheinlich des Öfteren gesehen. Hintergrund ist, Moritz und Moritz Familie wohnten in der Lessingstraße und die Agentur, für die ich gearbeitet habe und an der ich beteiligt war, Vice Versa hieß sie auch, total verrückt, hatte also war in einer Stadtvilla angemietet.
Das ist ja eh die Ecke, die kennt kaum einer. Es sind so zwei, drei Seitenstraßen, wo so Gründerzeitvillen stehen.
Wunderschöne Häuser. Schön, ja. Ihr habt auch ein wunderschönes Haus gehabt damals.
Ja, so ein rot-weißes, neben einer alten Tankstelle. Ich habe erst gedacht, wir treffen uns vielleicht da, weil da mehr Platz fürs Mobil ist. aber hier jetzt so am Park ist ja auch ganz nett.
Ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Wir können auf dem Rückweg da vorbeifahren.
Herr Möwe, ich habe gehört, es zu verkaufen, aber es ist mir zu teuer.
Ja, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Stimmt, aber die alte Tankstelle. Lass mal auf dem Rückweg da vorbeifahren.
Ja.
Ja, da standen wir gerne mal die Raucher draußen auf dem Balkon im Sommer und ich glaube, das ist am Wochenende oder sowas habt ihr hinten auf dem Balkon oben gefrühstückt gerne mal, ne?
Ja, so gegen 15 Uhr. Nein, also Dieter war ja, also viele meiner Schulfreunde kennen Dieter eigentlich so im Bademantel, weil er gerne dann, wenn wir nach Hause kamen, also so 14, 15 Uhr, ist er halt aufgestanden. Und hat sich dann im Bademantel eigentlich an den Frühstückstisch, beziehungsweise unseren Mittagstisch gesetzt. Wie man dann so im Bademantel in so einem tiefen Sessel die Beine übereinander schlägt. Also ist er also einige meiner Schulkameraden traumatisiert worden. Aber das war schon, wir haben wirklich viel Family Time gehabt. Also wenn Dieter da war, dann war es auch wirklich ein Bunch. So, wir waren schon auch, das Haus war immer voll, es war immer offen und es war einfach ein gastliches Haus.
Ja, und ich stand ein Haus weiter auf dem Balkon und habe geraucht. Damals schon. Man hat sich dann freundlich zugewunken, ja, weil man war ja doch in der Nachbarschaft. Ich habe ein sehr einseitiges Gespräch mal mit deinem Vater geführt. Es war sehr, sehr einseitig. Er hat Rothändler ohne Filter geraucht und deswegen kann ich das auch verstehen, dass es keine Natursünde ist, aber auch nicht schön ist, seinen Aschenbecher aus dem Auto auszuleeren. Man muss sich vorstellen, es war im Winter und ich ging zur Arbeit und Dieter saß im Auto bei laufendem Motor vor der Tür und leerte seinen Aschenbecher aus dem Fenster.
Hat er gerne gemacht.
Und ich sagte einfach nur, Herr Krebs, Sie haben da was verloren. Und seine Antwort war ein herabwürdigender Blick und die Scheibe ging hoch. Es machte einfach nur so.
Ja, das kann ich mir bildlich vorstellen. Yes. Ja.
Aber du warst damals, das war 2000, warst du 20, ne?
Ja, genau.
Ja, ich bin ein paar Jahre älter. Ich habe dann, das muss dann auch da im Januar 2000 gewesen sein,
ja, genau,
Anfang Januar bin ich morgens dann zur Arbeit gegangen und musste und habe natürlich angehalten, als der Sarg von meinem Vater ausgetragen wurde, also direkt vor mir.
Ja, das war, also diese ganze Zeit, Dieter hat im St. Pauli Theater, er hatte da eine Show, Dieter Krebs und ungebetene Gäste, und er hat das, glaube ich, gespielt, um sich so von seinem Publikum zu verabschieden, schräge Show mit so Charakteren und so, und er kam nach Hause 3 Tage vorher. Deswegen ist es mir so lebhaft, weil es auch zu diesem Sarg so eine Story gibt, die auch nur ihm passieren konnte. Und er hat zu mir gesagt, Moritz, ich habe irgendwie, da war er schon, hatte kein Haar am Körper, war mitten in der Chemo auch und hat gesagt, ich mache das hier fertig. Solange ich nicht hingucke, kriegt er mich nicht. Das war so seine Worte immer. Und kam nach Hause und hat gesagt, du, ich habe irgendwie meine Mitte verloren und ich spüre mich gar nicht mehr und so. Und hat sich hingelegt und ist eben 3 Tage später eingeschlafen, so im Januar. Und dann kam, und das war wirklich für mich, wir reden immer nur über Geburt und Geburtstage und so, dieser Moment, es war wirklich eine spirituelle Erfahrung, ich war dabei, ich hatte seine Hand gehalten und so, das war wirklich für mich life-changing. Ich habe ganz viel übers Leben gelernt, einfach bei diesem Tod dabei gewesen zu sein, ohne dass es jetzt hier Dramatik oder Trauer hat, es ist einfach wirklich, jeder sollte das irgendwie mal miterleben. Und dann war er eingeschlafen, es kamen eben Freunde, das war ein gastliches Haus zu Besuch und haben alle Abschied genommen, haben alle eingetrunken und gelacht und so, wie das eigentlich sein soll, so am Bett. Und er sollte jetzt in Essen beerdigt werden und dann kam dieses Beerdigungsunternehmen und es war einfach, die Tür geht auf und da steht so ein kleiner Dicker und so ein langer Dünner. Und ich dachte so, sag mal, ich guck rechts, ich guck links, wer hat denn jetzt die beiden geschickt? Naja, und Dieter war ja nur, der war ja schon ein Baum, so, und die haben ihn dann da prepped da in den Sarg und so. Und dann sollten jetzt die beiden Vögel da, sollten ihn da irgendwie anheben und die versuchten das und es tat sich natürlich überhaupt nichts.
Wir sind ja beide auch doch, sag ich mal, relativ schwere Menschen.
So sieht das aus. Und ja. Und es tat sich einfach nichts und der kleine Dünne kriegt es nicht hin und der Dicke, so, es war einfach irgendwie wirklich Slapstick und ich dachte nur, Alter, jetzt, seriously, auf die letzten Meter gibst du uns hier diese Show. Was aber zur Folge hatte, dass ich eben mit dem langen Dünnen die Kiste da raustragen musste.
Das heißt, du bist mir eigentlich auf dem Fußweg
entgegengekommen. Genau. Und es war einerseits sehr bewegend und sehr schön, jetzt wirklich so die letzten Meter auch gemeinsam dann zu gehen, aber es hatte einfach so eine Tragikomik, wo ich dachte, das kann sich kein Mensch ausdenken. Es war einfach irgendwie so bizarr.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie aus so einem Wes Anderson-Film. Ne? Ich habe zur Vorbereitung, und das habe ich letzte Woche schon gemacht, wir wollten uns ja letzte Woche eigentlich schon treffen, habe ich nochmal diese Zusammenfassung von Zimmerfrei gesehen. Ja. Einerseits war das ganz schön, weil du ja bei Zimmerfrei warst. Dich da zu sehen, war sehr schön.
Große Ehre.
Und auch eine große Sendung. Also ja, es macht auch wieder Spaß. Ich hatte die vor Jahren nochmal mir angeguckt. Und dann auch nochmal zu sehen, da gibt es ja den einen Part, wo Dieter auch in seiner Sendung sagte, dass du gerade Regie geführt hast.
Ja,
das fand ich
bei Dreigroschenoper.
Ja, und der war verdammt stolz. Wie kam es dazu? Wie ist dein Weg? Du warst ja auf einer Schule.
Ja, ich war auf einer Waldorfschule.
Ja, du kannst deinen Namen tanzen.
So sieht's aus. Ja. Ja, und das hat, also bis zum heutigen Tage habe ich da nur Vorteile von. Ich habe eigentlich mein Leben lang beim Film gearbeitet, also so wie andere Leute Zeitung austragen. Erstmal bin ich mit der Leberwurststulle im Garderobenwagen bei SketchUp irgendwie so in diese Welt reingestolpert. Und die hat, wie Zirkus auch, eine gewisse Faszination.
Wie alt, wann fängt das so an?
Schon als ich mich nicht dran erinnern konnte. Also okay. Ich glaube, SketchUp war 81, da war ich 2, 3, 4, so, dann ging das irgendwie los und habe anstatt Zeitung auszutragen, habe ich halt Scheinwerfer in 8. Stock geschleppt. So. Und war nie auf einer Filmhochschule, kann aber auch nichts anderes. Also ich habe eigentlich immer Film gemacht. Und diese besagte Aufführung war eigentlich so, und das werde ich auch nie vergessen, Dieter sagte, weil ich wollte immer Schauspieler werden. Und Dieter hat auch eben damals schon gesagt, das ist einfach, was willst du dir jetzt hier mit diesen namenlosen Gesichtern, hat er immer gesagt, aussetzen. Tu mir einen Gefallen, um mich vor dieser Unsicherheit eigentlich zu bewahren. Mach irgendwas Ordentliches, lern irgendwas oder so. Und da habe ich nur dieses Schulstück Regie gemacht. Und er sagte, was du da gemacht hast, die Leute, ich habe auch mitgespielt, er sagt, das war Katastrophe, irgendein so Polizeichef da und er sagte, aber guck mal, du hast am Ende und du hast nur den Finger bewegt und alle haben sich so, er war irgendwie der Meinung, das wäre der bessere Beruf für mich und seitdem, ich habe dann noch in der ersten 99 New Economy noch ein bisschen meine Filmhochschule mit echtem Geld gemacht. So, bei AOL war ich damals und habe so Streaming-Geschichten, also Online-Fernsehen gemacht. Aber habe mir eigentlich mein Leben lang so beim Fernsehen oder beim Filmen die Sporen verdient.
Was hast du da bei AOL ganz genau gemacht?
Auch lustige Geschichte, kam direkt von der Schule eigentlich, hatte nun diese Filmerfahrung so als Schülerjob und es kam damals über eine Freundin und die sagte, du, die suchen da irgendwen, der was mit Fernsehen macht, du kannst das doch, du weißt doch, mit Kameras und so.
Und man muss sich vorstellen, genau so ist es damals gelaufen.
Natürlich.
In fast jedem Job.
Ja, und ich war 21, 22 oder was und kam direkt von der Schule und die haben mich gefragt, ja, wir wollen da so eine Live-Sendung von der CeBIT machen, kannst du das? Klar, kann ich das. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts, aber ich habe mich da reingestürzt und das war eben auch, AOL war damals the Holy Grail. So, wir haben für einfach unmenschliches Geld irgendwelche Live-Übertragungen von irgendwelchen Europameisterschaften gemacht und so und ganz viel gelernt und tolle Sendungen, tolle Formate, alles das, was eigentlich Spaß macht, Formate zu entwickeln und auch technisch, muss man sagen, war das schon der Zeit voraus. War ein geschlossener Dienst AOL, das heißt, es gab keinen, wir haben über 56K-Modems irgendwelche Sendungen gemacht.
Ich wollte gerade sagen, dass ich hatte das Thema vor ein paar Tagen mit jemandem, den man vielleicht auch vorher oder nachher im Podcast hören wird, okay, wo wir genau darüber gesprochen haben. Wir haben damals ja auch Live-Video und Live-Audio gemacht. Problem war einfach beim Rezipienten.
Das halt konnte keiner sehen. So, als dann so. DSL kam, haben wir gesagt, ach, Zuschauer. Aber AOL war damals, die hatten Abstimmung und man konnte Fragen live ins Studio stellen. Wir haben mit Roger Willemsen live, eine Stunde live, so jeden Abend und so. Das war einfach, für mich war es wirklich meine Filmhochschule mit echtem Geld und habe mich danach dann auch mit zwei Kumpels, die in meiner Abteilung waren, dann selbstständig gemacht. Und das war eigentlich so der Auftakt für meine Produktionsfirma damals. Und das haben wir dann 10 weitere Jahre gemacht. Und das war einfach echt eine gute Zeit.
Aber dann ist man auch, so, es gab ein Ziel, ich mache was so gerne mit dem, wo ich mich sowieso drum umgeben habe, weil ich habe ja auch nichts anderes gelernt andererseits. Aber trotzdem ja auch eine Menge Zufälle dabei, ne? Und
total.
Unglaublich viel Glück. Das hätte man ja nicht planen können, so.
Nee, und ich glaube, vielleicht wäre mein Weg auch ein anderer gewesen. Also ich bin zum Beispiel von AOL danach, das ist auch einfach eine schräge Entwicklung gewesen. Ich sollte dann zur Bundeswehr.
Ach was.
Genau, und hatte
wer hat das gesagt? Also die Bundeswehr.
Die Bundesrepublik Deutschland. Genau. Ich hatte dann eigentlich schon einen Zivi-Platz und so, weil ich war halt in Lohn und Brot und sollte da arbeiten. Ich bin ja direkt nach der Schule da rein und da konnte man sich immer so zurückstellen lassen und bin dann über so eine Anzeige gestolpert, dass die Bundeswehr sucht Fotografen.
Ach Quatsch.
Genau, und bin dann aus dieser AOL-Crazy-Internet-World, hab mich da beworben und hieß es, nee, sorry, Stelle ist schon weg und so. Und kriegt er 2 Wochen später so den Einberufungsbescheid, so Panzergrenadier, Brigade 323 nach Schwanewede. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich wollte doch nur fotografieren.
Du hattest eigentlich schon verweigert.
Richtig, genau. Und hab gesagt, hab da angerufen. Ich so, nee, hier, ich Zivilist und so, auf gar keinen Fall. Und sagte, ja, wie, Sie wollen noch den Job, dann müssen Sie jetzt auch hier Soldat werden und das machen.
Liebe Hörer, ganz kurz, es gab mal eine Wehrpflicht in Deutschland. Nur, ja. Also wir sind noch die Generation, die... bitte weiter.
Ja, und bin dann dahin, so zu großen Gelächter meiner Mutter, die sagte, wenn das dein Vater sehen könnte, dass du hier mit Lametta an der Brust irgendwie durch den Schlamm rührst. Und bin dann zum Verteidigungsministerium, habe da meine Grundausbildung gemacht und bin dann zum Verteidigungsministerium nach Bonn. Und das war unglaublich. War in der Bildstelle des Verteidigungsministeriums und bin damals, Struck war Verteidigungsminister, und einfach durch die Welt gereist und habe so Kriegsfotografie gemacht. Also eigentlich in jeden Auslandseinsatz und war eben vorher noch in dieser shiny Internet-World und stand dann irgendwie in Bosnien vor einem Massengrab. Und das war, ja, du hast schon recht, man kann sich das nicht ausdenken, aber ich bin dankbar für jeden Twist and Turn. Zwischendurch habe ich gedacht, alle haben serious Jobs und machen so ihr Ding und so und du machst Musik und machst Internet und machst Fernsehen und so und machst dabei eben auch das, wo die Kreativität dich hinzieht. Und mittlerweile empfinde ich das als großes Geschenk. Und es erdet einen auch immer wieder, darauf zurückgeworfen zu werden, was du so mit deinem Creative Mind und deinen zwei Händen irgendwie anstellen kannst.
Lustig, die Geschichte. Da haben wir uns noch nie drüber unterhalten. Ich bin da wirklich schwer beeindruckt. Du weißt, zu Hause bei mir, mein Nachbar ist übrigens Jay Ulal, der Sternfotograf, der auch Nordkorea-Reportage und auch in diesen ganzen Kriegsgebieten war.
Ja.
Inzwischen über 80, ich glaube 85, hat unter anderem die Vorlage vom Andy Warhols Bild von Gunter Sachs fotografiert.
Ach, krass.
Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt und habe gesagt, ja, und wo ist dein Warhol? Und er sagt, nee, ich habe keinen Warhol. Ich sehe, aber das ist doch dein Bild, was du fotografiert hast, was der gedruckt, gemalt hat. Musst du doch wenigstens irgendwie was gekriegt haben. Also, nee.
No royalties.
So, Moment. Und dann habe ich mal nachgeguckt, das letzte große Bild, also die Gunter Sachs Bilder gehen irgendwie weg für 2,5 Millionen oder so. Das ist mein Nachbar.
So one of these deals.
Ja. Yeah, okay. Aber dementsprechend interessante Bilder auch, was Kriegsfotografie anbelangt.
Es ist einfach, also mich hat das, ich habe auch unglaublich viel gelernt. Das war so ein ganz alter Oberst, der da so der Fotograf war. Und ich kam ja nur eigentlich vom Film. Ich hatte schon ein Händchen dafür und weiß auch, wie man fotografiert. Aber so diesen Moment und die auch, also Dinge, die du da siehst, Leute in Ausnahmezuständen, Städte, die irgendwie so in Schutt und Asche liegen. Und klar waren wir jetzt im Rahmen einer Armee unterwegs und jetzt nicht irgendwie so rogue-mäßig wie James Nachtwey oder so.
Ja. Allein aber, auf dem Moped durch Bosnien.
Ja, so sieht's aus, durch Kandahar. Aber es war für mich retrospektiv eine wichtige Zeit.
Ja. Haben sich daraus noch Jobs ergeben oder war das, also gab es da irgendein nachhaltiges Netzwerk? So kann ich mir so vorstellen, unter Armeefotografen, die ja, sich so.
Auf jeden Fall. Also ich habe schon viele tolle Leute da kennengelernt, auch Leute, die immer noch da tätig sind. Jobtechnisch, ich hatte ganz kurz überlegt, da zu bleiben tatsächlich, obwohl mich jetzt die Institution an sich, ich bin da irgendwie so reingewachsen und ich glaube, dass dann vielleicht das Schauspiel gehen, man fühlt sich ganz schnell in so Leben ein, also auch in, das auch mit der Grundausbildung, das war völlig skurril, wie die Leute da ausgerastet sind und so, und ich habe mich da einfach reingegeben und habe gesagt, okay, das ist jetzt angesagt, 3 Monate und dann geht das auch, aber mich hat es schon schwer fasziniert und es hat auch eine gewisse Faszination, dass das so vorgegeben und so reglementiert ist und so viel Traditionen hat und du morgens nicht überlegen musst, was du anziehst, sondern du ganz klar weißt, this is on the schedule.
Ich habe ja auch verweigert, also nee.
Ganz, das ist nee, völlig in Ordnung.
Ich habe nicht verweigert, ich habe einfach so lange mich für unzurechnungsfähig erklären lassen vor der Bundeswehr, dass die mich nicht mehr wollten.
Dieter auch, der hatte Geschichten.
Es hat fünf Jahre bei mir gedauert, bis ich T5 wurde, vorher immer T4. Zur ersten Musterung bin ich gegangen. Es heißt ja Sporthose und Sportschuhe bitte mitbringen. Ich hatte einen schwarzen Body, ja, an.
Keine Bilder.
So, hohe Doc Martens, ein Baret. Und ich war geschminkt.
Na, das ist aber,
ja, nee, aber so ein Franzosenbaret. Und ich war geschminkt. Ich hatte Lippenstift und Rouge drauf. Und habe bei der Frage, ob ich denn Drogen nehmen würde, habe ich gesagt, ja, zählen Sie mal auf. Ich sag
wo soll ich denn ankommen?
Ich sag welche nein, ja, welche nicht. Und ich habe halt erzählt, dass ich sehr viel Drogen nehme, was sehr viel LSD auch zu mir nehme, was einfach nicht der Fall war. Ich wusste allerdings vorher, dass das einzige Labor, was die in Auftrag geben, nur auf THC testet. Und ich habe dann THC zu mir genommen vor diesem Test. Ich habe sonst kein THC zu mir, vielleicht nicht genommen.
Nee, absichtlich.
Und, wirklich eine Nacht vorher. Dann haben die das natürlich auf positiv getestet. Mhm. Und die haben in den 5 Jahren nicht einmal mehr getestet. Das heißt, die haben immer nur noch gefragt, machen Sie das immer noch? Ja, ganz schlimm. das war...
Jetzt wären Sie froh, Sie hätten dich behalten.
Na, das Schlimme war ja, ich bin ja gelernter Flugzeugmechaniker. Und das haben die natürlich gesehen, auch bei der Musterung, und sagten, sie kriegen einen super Job.
Mega Job.
Ich saß dann vor diesem Tribunal, am Ende waren da 3 Leute unter der Deutschlandfahne, auch 2 in Uniform, ein Arzt. Und ich kam rein und die sind fast zusammengebrochen vor Lachen. Und sagten sie, Sie sind der Flugzeugmechaniker, Sie würden sofort einen Job kriegen. Was wollen Sie denn mit Ihrem Leben anstellen? Und dann meinte ich, Künstler.
Ja. Pantomime.
Am Ende meint, zur Verabschiedung meinte einer so auch dann so, ja, Herr Künstler, dann Sie werden von uns hören.
Oder auch nicht.
Ja, genau. Und,
großartig.
Nee, aber
dieser Aufwand war bei mir nicht ganz recht nötig.
Aber eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, der Grund war auch, dass ich sehr gutes Geld verdient habe zu der Zeit. Und ich in einer Gruppe von 10 Leuten war, wo keiner hin musste. Der eine war allergisch gegen Nüsse, der andere hatte einen krummen Fuß, der nächste war dritter Sohn.
Sohn, das gab es auch mal eine Weile.
Genau, nee, das gibt es jetzt immer. Ja, genau. Gab es bei der Wehrpflicht. Das ist ein altes Gesetz vom Kaiser. Das heißt, wenn zwei Brüder gedient haben, dann kann man es einer Mutter nicht zutrauen, dass ein Dritter im Krieg verloren wird, der dritte Sohn.
Ja.
So, aber du bist dann aus der Armee entlassen worden.
Ehrenvoll entlassen.
Ist das dann wirklich so? Bei der Entlassung ist so mit großer Musik und allem Zapfenstreich?
Da ich ja im Verteidigungsministerium war, nein, wir haben viel diese Zapfenstreiche fotografiert und so, aber mir wurde natürlich als irgendwas war ich denn da, Pommes-Hauptgefreiter oder irgendwie sowas. Natürlich kam mir diese Ehre nicht zuteil, aber es gab dann so eine Urkunde und feuchten Händedruck und tschüss. Also, ja, wie gesagt, man steht dann ja noch so unter Beobachtung. Ich war dann auch froh, es war okay und ich war back in business eigentlich. Also ich bin dann zurück zur AOL, da hatte sich in der Zeit schon relativ viel weiter gedreht irgendwie und es ist auch komisch raus zu sein eine Weile. Und dann kam eigentlich direkt danach die Selbstständigkeit. Hat der Chef gewechselt und war nicht mehr so mein Ding irgendwie und war auch eine coole Truppe damals und war einfach time to move on. So.
Und dann hast du angefangen, selber Kunden zu akquirieren?
Ja, das war eigentlich AOL. Nach der großen Welle kommt ja dann das Tal und es wurden Leute entlassen. Und es war irgendwie dieses Studio, was wir da für Monsterkohle eingebaut hatten. Das sollte also wegrationalisiert werden. Und wir haben dann die Gunst der Stunde genutzt und haben gesagt, kommt doch einfach in unser Studio. Das gab es zwar nicht, aber wir haben uns dann schnell eins gesucht. Und so hatten wir damals dann AOL als ersten Kunden. Das war quasi so die Golden Times. Haben die mitgenommen und dann kam eins zum anderen eigentlich. Also wir haben viel Live-Sessions gemacht, so Musik-Sessions mit von Naidu, Sascha, hoch und runter. Also das war einfach.
Und das live gestreamt für die.
Und so Live-Musik. Genau, und Live-Musikregie war damals ein bisschen mein Steckenpferd. Von der Musikregie ging es zu Musikvideos. Das ist so ein bisschen genreübergreifend, dann wird man so rumgereicht.
Habt ihr dann eine GmbH gegründet oder habt ihr euch dann einfach irgendwie so, ja, mal gucken, wie es geht?
Wir waren ja so jung und unbedarft und haben uns eigentlich, wir haben da nie eine GmbH draus gemacht. Wir waren eigentlich damals. Ja, wenn ich mir das heute so angucke, mit den Haftungsrisiken und so. Wir haben einfach vor uns hin produziert irgendwie.
Und dann irgendwie als GbR eine Rechnung gestellt.
So sieht's aus.
Als GbR eine Rechnung. Und das Interessante ist ja, ich hatte dieses Gespräch auch schon mal hier in diesem Räumen, in diesem einen Raum.
Ich wollte gerade sagen. Na, zwei.
Ja, na, zwei. Es gibt noch ein Schlafzimmer. Nee, es gibt ja auch noch ein Badezimmer, das zählt ja nicht. Man ist ja dann, wenn man so anfängt und so jung und unbedarft ist, dann weiß man auch irgendwie, dass man Steuern zahlen muss.
Damals wusste ich das.
Ja, genau. Ich kenne jemanden, der war sehr jung und wurde als Model gebucht. So plötzlich.
Aber die Storys kenne ich auch. Ja,
ja und dann ist ganz viel Geld. Und dann
kann so, ich auch
das muss man versteuern. Gut, und das erste Jahr hatte das halt nicht versteuert.
It's so international.
Es ist schon verjährt.
Es ist ja auch ein großer Unterschied, selbstständig und oder Unternehmer zu sein. Also ich habe das oftmals auch, ich bin mein Leben lang eigentlich bis auf diese AOL-Zeit selbstständig und sowohl eben später auch noch in der Gastronomie und mit allen Ventures und Unternehmern, die man so macht. Und es gibt auch in all den Jahren Dinge, von denen ich sagen kann, dass ich sie nicht gut kann. Das ist ja auch wichtig.
Bin ich bei dir. Da gibt es andere Menschen, die können das besser. Richtig. Buchhaltung.
So sieht's aus.
Und sich mit dem Finanzamt unterhalten. Ich habe aber auch darüber gesprochen und ich finde die Idee unglaublich gut. Hier nochmal ein großes Shoutout an Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Die machen den Podcast Gemischtes Hack.
Ja, großartig.
Kennst du die Idee, die die haben mit der Steuer?
Nein.
Dass man eigentlich...
Hacksteuer.
Nee. Du müsstest am Ende des Jahres bestimmen können, einen Prozentsatz, also sagen wir mal 1 oder 10% deiner Steuer, wofür das Land das bitte ausgibt. So, das heißt, wenn du meinst, wir haben zu wenig Gewehre, dann sagst du Rüstungsetat.
Oder Schwimmbäder.
Ja, oder Schwimmbäder oder Kitas oder Straßenbau oder sonst was. Weil das wäre wirklich richtig gelebte Demokratie.
Ah, wäre ein großes Formular, richtig.
Ja, aber das wäre ja nicht schlimm, das kann man ja online machen.
Es wäre großartig, ich bin dabei. Also die Schweiz zum Beispiel macht es so, dass 100 Steuerprozent ein Monatsgehalt im Jahr sind, so am Ende des Jahres. Ne?
Moment.
Das, also du arbeitest quasi, ein extra Gehalt im Jahr sind quasi für den Staat und nicht wie bei uns einfach die
Hälfte. Okay, aber da ist der Steuersatz einfach anders. Okay, ich dachte, das kommt jetzt ein tolles Modell.
Nein, das ist einfach nur viel einfacher.
Ja, ich finde, es gibt da ja total schöne Modelle, wie in Norwegen auch, zum Beispiel mit der Autobahnmaut. Wenn da eine Autobahn gebaut wird, ja, dann kommen da so, werden da so, nachdem die fertig ist, werden da so Mautstationen, so Brücken aufgebaut.
Und von den Chinesen aber nicht.
Jeder, der da durchfährt, zahlt dann einen Betrag, jedes Mal, wenn du da durchfährst. Und wenn die bezahlt ist, werden die Brücken abgebaut. Und dann gehört sie allen.
Großartig.
Das ist in Norwegen. Ja, total perfektes System. Und das heißt, die es die ersten 10 Jahre nutzen, zahlen es halt für alle.
Ja.
Weil die sind dann da lang gefahren und danach ist es umsonst für alle.
Klingt fair.
Aber die Idee, 1% der Steuern irgendwie.
Bin ich großartig. Ich würde es unterstützen, auf jeden Fall.
Aber dann sagtest du ja auch schon Gastro. Du hast ja dann auch noch einen Ausflug. Gibt es den immer noch, den Ausflug?
Den gibt es nicht mehr. Ich möchte die Zeit auch nicht missen, sage ich mal. Ich habe seinerzeit, weiß gar nicht, vom jetzigen Partner von Tim Melzer, von Patrick Rüther, seine Anteile an Beach Club übernommen.
Das war auch der erste.
Es waren die ersten in Deutschland, die quasi diesen Trend überhaupt nach einem Ibiza-Urlaub auf einer illegalen Baustelle unten an der großen Elbstraße, haben sie einfach Soundsystem aufgestellt, Klapptisch, Bier, here we go. Und das hat sich ja dann zu einem deutschlandweiten zumindest Phänomenon irgendwie entwickelt. Und an jeder Ecke poppten diese Beachclubs auf und alle dachten, ich schütte ein bisschen Sand hin, stell 3 Liegestühle auf und so.
Ja, mach ein bisschen Musik und
eine hübsche Frau
hinter der Bar,
fertig. So sieht's aus, ja. Und das haben wir fast 10 Jahre gemacht und ich habe einfach ein unglaublich tolles Team gehabt. Die Leute, die da gearbeitet haben, waren tolle Menschen, tolle Freunde. Am Ende hat es mich auch Freundschaften gekostet und Geld gekostet. So, es war jetzt nicht die lukrativste Unternehmung, aber eine der schönsten in meinem Leben. Es war wirklich eine gute Zeit und ich glaube für Hamburg auch wichtig. Also das, was danach kam, war so ein bisschen Touri-Sellout und Langnese-Klappstühle so. Wir haben auch tolles Booking gemacht und wir haben das wirklich aus Überzeugung gemacht und klar, auch Lehrgeld bezahlt, aber auch einfach echt eine tolle Zeit gehabt.
Ich möchte nur noch mal betonen, ich habe da keine Rechnung mehr offen.
Na, ich habe den Deckel noch irgendwo an der Pinnwand gehabt.
Möchtest du noch ein Glas Wein? Ich würde nachschenken. Ja, das war gerade in der Anfangszeit dieser Beachclubs, war das auch echt mal was anderes und auch spaßig dahin zu gehen. Das wurde nachher wirklich zu so einem, ich möchte jetzt mal Pinneberger After Work.
Ja, es waren ja 3 Läden nebeneinander. Wir waren eigentlich so der, ohne das jetzt zu hoch zu hängen, aber so der Kredibile. Dann gab es den Lago Bay, war so ein bisschen so der Schicke. Und Hamburg Del Mar, die einzigen, die überlegt haben, war eigentlich die für die Touris waren. Die gibt es immer noch.
Aber Strand Pauli gab es doch.
Ja, das stimmt. Strand Pauli lief so ein bisschen außer Konkurrenz. Aber, die mussten nie umziehen.
Aber wo war denn der erste? War doch das erste Mal, war der doch noch ein Stück weiter die Elbe runter. Ne?
Ja, da steht jetzt ein gläsernes Hochhaus. Das war eigentlich der schönste Laden. Der war an der großen Elbstraße, vorm Stielwerk da so ungefähr, am alten Holzhafen. Und das war einfach Traum. Du warst direkt über der Elbe. Die großen Schiffe fuhren so nah vorbei.
Das war die Zeit, wo ich da gerne war. Nachdem es dann da aufs Parkdeck gegangen ist.
Ja, genau. Und danach mussten wir noch einmal umziehen an die Van der Smissenstraße. Da steht jetzt so ein Cruise Center auch. Wie in Hamburg stehen ja überall Cruise Center am Hafen. Und ja, danach war es eigentlich unklar, ob wir wieder eine Fläche finden. Und dann sind wir neben dem alten Elbtunnel auf so einem Parkdeck gelandet. Und das war so eigentlich der Anfang vom Ende, weil das war so ein bisschen Sellout. Das war so,
also ist auch Touri-Hotspot
da. Ja, voll. Und da kommt dann eben auch Ömchen und trinkt ihren Caipirinha aus dem Plastikbecher. So, das war nicht mehr das, warum wir da mal angetreten waren. Und für uns ging es da eher um so ein Lebensgefühl.
Das Lustige ist, Wir haben mal zusammen, weil wir uns dann irgendwann mal kennengelernt haben, nachdem wir uns mit dem Sarg auf der Straße getroffen haben.
Das muss uns also erstmal jemand nachmachen.
Haben wir uns dann irgendwann auch mal kennengelernt. Und zwar kann ich es gar nicht mehr genau sagen, wie das war, aber das war schon damals so die Club- und Party-Szene.
Ja, du warst ja auch einfach ein bunter Hund. Ne? Du warst einfach überall und nirgends. Ja, aber ich glaube auch, es war eigentlich, glaube ich, Ranga Vilas, würde ich
sagen. So, Ranga Vilas, muss man sagen, war ein geheimer Club. Ich kenne Menschen in der ganzen Welt, die mich auf diesen Club ansprechen.
Es war auch einfach wirklich
magisch. Der nur 3 Monate bestanden hat, und zwar im alten Kai-Speicher, wo jetzt die Elbphilharmonie drin ist.
Die ja auch vielen Leuten ein Begriff sein wird, aber diese alten Hallen, da war ja nicht immer Glas oben drauf.
Nein, das war ein Speichergebäude, was leer stand von der HALA. Ein gemeinsamer Bekannter und Freund von uns hat damals mit seiner Firma das Recht bekommen, das als Eventfläche zu vermarkten. Und die haben am Freitag wirklich einen unglaublichen Club veranstaltet und am Sonntag draußen einen Pool aufgebaut. Ich hatte mich damals getrennt auch von meiner Frau und bin in eine sehr kleine Wohnung ins Portugiesenviertel gezogen.
Ums Eck, fußläufig.
Fußläufig. Ich habe nachher ja auch einen Schlüssel bekommen. Ich war ja dann auch...
Der Poolwart.
Eigentlich der Poolwart war ich später auch. Und dort im Club, glaube ich, haben wir uns auch kennengelernt und viel Spaß gehabt. Dort habe ich übrigens noch einen sehr großen Zettel auf.
Ja, was ja viele nicht wussten, der Club war ja eine Sache. Wir haben uns ja eigentlich in der Etage darunter kennengelernt.
Richtig, da in der Etage unterm Club, also im Keller der Elbphilharmonie, so muss man sich mal vorstellen. Den gibt es wahrscheinlich auch immer noch, den Keller der Elbphilharmonie.
Ja, obwohl da jetzt wahrscheinlich Cellos stehen.
Ja, das ist Celli. Tiefgarage vielleicht ist das auch, man weiß es nicht. Dort haben wir Paintball gespielt.
Richtig.
Da wurde ein Paintball organisiert, auch ein sehr erlesener Club von Menschen.
Das war so ein bisschen Fight Club für Fortgeschritte.
Wirklich vor allen Dingen auch sehr toll inszeniert. Es gab Kunstnebel, Strobo, laute Musik. Es gab Menschen, die haben sich auch verletzt dabei. Und man muss sich vorstellen, dass eine Ebene dieser Elbphilharmonie hat 7000 Quadratmeter. 7000 Quadratmeter. Und wir waren 20 Mann oder so.
Man ist eine Weile unterwegs gewesen. Und ich erinnere mich, wie heute, wie ich das erste Mal da eingeladen wurde. Und es war jetzt auch das Who is Who irgendwie da am Start. Und ich stand bibbernd mit verschwitzter Brille hinter einem Pfeiler und dachte,
oh, man hat da wirklich Angst gekriegt. Ja, also, weil die Atmosphäre war großartig. Also, Strobolicht, laute Musik und Kunstnebel können einen ganz schön fertig machen, wenn man
unfassbar.
Weiß.
Unfassbar. Man weiß, es ist nur ein Spiel.
Ja. Aber es ist, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danke, Holger, dass wir damals dort sein durften. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich auch in der Elbphilharmonie Motorrad gefahren bin. Ich habe mal ein Video gemacht mit einer Videokamera vorne am Motorrad und bin da durch die Säulen durchgefahren.
Gibt's das noch?
Weiß ich nicht. Müsste ich mal den VJ fragen, der damals da aufgelegt hat. Weil das wurde dann im Club abgespielt, was so als VJ. So eine Fahrt durch die Säulen.
Großartig. Das waren einfach gute Zeiten.
Waren gute Zeiten. Das, und bei einem, das ist auch eine echt schöne Geschichte, die mir jetzt gerade wieder einfällt. Holger, danke schön. Er rief mich mal an und sagte, was machst du eigentlich mittags? Wollen wir irgendwie zusammen Mittagessen gehen? Und mit seinem damaligen Partner Fabian haben die mich dann abgeholt mit dem Taxi. War noch ein Typ dabei. Und dann so, ja, wie, wir gehen essen. Und dann fuhren wir zum Flughafen und sind in einen Hubschrauber gestiegen und sind gar nicht essen gegangen, sondern mit einem Hubschrauber über den Kai-Speicher geflogen, um das
zu fotografieren,
abzufilmen.
Pre-Drone.
Genau. Ja. Und der Fotograf hat sich wirklich auf die Kufe gestellt und an so einem Gurt festgehalten, also ohne Geschirr und sonst was, sondern das war Wahnsinn.
Großartig.
Also ein ganz großes Erlebnis. Vielen Dank, Holger, dafür. Dann haben wir ja aber irgendwie auch noch einen Club zusammen gemacht, also eine Veranstaltung im Wagenbau.
Ja, es war einfach damals, war einfach echt eine kreative Zeit, Film, Musik, alles hat sich da so verwoben und wir hatten eine Veranstaltung im Wagenbau, wo ich mich auch erinnere, wo auf einmal Loffi, ich habe da Live-Visuals gemacht, im Prinzip aus meiner Videokunst. Es gab jemanden, der Bass gespielt hat, es gab jemanden, der gerappt hat, es war einfach...
Für elektronische Musik.
Genau, für Fortgeschrittene, würde ich sagen.
Und Sequence Hall hieß
Sequence
es
Hall hieß die Veranstaltung. Ganz, ganz geiles Format. Gab es auch eine Radioshow später und so. Und auf einmal standst du neben mir auf der Bühne mit deiner distorted Mundharmonika und hast Mundharmonika zu elektronischen Beats gespielt. Das war einfach echt schrill.
Das war vor allen Dingen so geil, mit diesem Mikrofon, mit der Mundharmonika in die tanzende Menge zu gehen und da zu spielen. Und dann haben dich die Leute angeguckt und haben geguckt.
Und dann erst gecheckt, dass
das... Dann erst gecheckt, das machst du da gerade so. Und das war einfach großartig, das mitzutanzen und zu spielen einfach.
Das fehlt aber auch in Hamburg gerade. Ich finde, die Clublandschaft ist so etwas...
Aber das Wagenbau gibt es auch immer noch, ne?
Ja, ja.
Die machen auch... Da.
Ja, ja, es wäre bei mir ums Eck. Die machen guten Sound und es gibt auch die eine oder andere gute Party, aber wirklich, dass Leute so Blade-mäßig irgendwie der Schweiß von der Decke tropft, erlebe ich relativ selten in Hamburg.
Ja, ich glaube, ich bin auch das letzte Mal da gewesen und dann hat man mich gesiezt und dann bin ich wieder gegangen. Ich weiß, ich glaube, also
sie dachten, du willst die Flyer auffüllen.
An der Bar oder so wurde ich, glaube ich, gesiezt und dann dachte ich, okay, bin zu alt für den Spaß.
Muss gehen. Das passiert mir immer häufiger und dann denke ich, ich muss auch kommen. Also muss doch nicht sein.
Ja, vor allen Dingen, erinnerst du dich noch daran, dass wir mal aufgebaut haben im Wagenbau tagsüber? Und da kamen so Kids, die, also eigentlich Publikum des Clubs, die nach dem Weg gefragt haben oder sowas. Entschuldigen Sie, können Sie? Und wir so, alles so Typen mit Kapuzenpullover, die dachten, sie sind noch 20 oder sowas, aber
ach, großartig.
Wir waren aber schon 30. Wir waren,
ganz du, ja.
Warte mal, wann war denn das?
Meine Erinnerung an diese Zeit ist etwas vernebelt.
Und verklebt auch von dem Jägermeister, muss man einfach sagen.
Ja. Ich krieg direkt wieder den Geschmack von alten Limetten.
Gott. Okay, das heißt, wir waren noch beim Beachclub. Das habt ihr dann, also du bist dann irgendwann ausgestiegen?
Genau, ich hatte eigentlich, nachdem ich meine Firma verlassen hatte, meine Produktion, habe ich mir das ein Jahr gegeben und dachte, ich will einmal nur in Flipflops Astra verkaufen, ein Jahr lang. Das habe ich auch gemacht, war auch eine gute Zeit, auch eine andere Auseinandersetzung damit, einfach Gastronom zu sein. Wie gesagt, ich will die Zeit nicht missen, retrospektiv einfach auch, wie das in der Gastro immer so ist, wenn man mit Bargeld zu tun hat, gibt es ja Ups und Downs. Aber es war einfach... Hamburg at its best, muss man sagen. Also morgens zur Arbeit zu gehen und auf die Kräne zu gucken und so die Sonne geht über dem Hafen auf. Also mehr geht einfach nicht in Hamburg.
Bist du danach gleich wieder eingestiegen und hast gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich auf Regie und Kamera und die alten Sporen sozusagen?
Ja, ich habe das nie ganz gelassen. Also ich habe auch während der Beachclub-Zeit immer den Film im Herzen getragen und habe hier und da Jobs gemacht, habe fotografiert und habe natürlich auch mein Netzwerk nicht ad acta gelegt. Aber sich neu zu erfinden, dann auch in einem Alter, wo man sagt, okay, bleibst du bei deinen Wurzeln, bleibst du bei dem oder lässt du dich irgendwo anstellen oder so. Ich glaube, das ist so dieses Dilemma, was jeder Freiberufler, jeder Kreative irgendwie kennt, dass man sagt, so... Are you willing to give it a go, ne? Und dich darauf besinnen, was du richtig gut kannst. Und das habe ich dann gemacht und war dann eben alleine als Freelancer so auf Freiersfüßen unterwegs als Regisseur. Hab dann aber relativ schnell eigentlich wieder die Tugend, die Gastro und die Gastronomie und die Hotellerie irgendwie mir so als Steckenpferd gesetzt und war dann einfach viel in der Welt unterwegs und habe Hotels gefilmt und fotografiert und Food und war einfach so die Verbindung aus zwei Dingen, die mir am Herzen lagen. Und ist auch eine Branche, die nicht ganz so viel, die haben relativ schnell gemerkt, dass wenn du auch ein Fünf-Sterne-Haus hast, wenn das schlecht gefilmt ist, dann wertet das auch die schönste Bude irgendwie ab. Und insofern war es ein ganz dankbares Feld, was ich auch heute immer noch gerne beackere. Davon mal abgesehen, dass es sich natürlich einfach an einem weißen Sandstrand schöner filmt als in Castrop-Rauxel bei der Concordia-Versicherung.
Ja, okay, obwohl, wenn die halt einen schönen Film haben möchten, liebe Concordia-Versicherung.
Natürlich, wenn sie mutig genug sind.
Genau, wenn sie mutig mal was ausprobieren wollen, kann man dich buchen. Wie heißt deine Firma?
Wir haben jetzt gerade, wir sitzen im Bunker an der Feldstraße und haben uns mit mehreren Filmemachern eigentlich zusammengetan und wir sind die Herren vom Film.
Die Herren vom Film, gibt es eine Webseite?
Ja, dieherrenvomfilm.com, die gibt es. Aber man findet mich auch natürlich unter meinem eigenen Namen, als wie das so ist, als Freelancer.
Dieser Medienbunker, in dem du da sitzt, in welchem Stock bist du? Dritter, ne?
Nee, im vierten.
Achso, waren wir im dritten oder im vierten? Ich weiß es nicht.
Also da waren, glaube ich, schon immer, es war eigentlich 1953 kam aus diesem Studio, was wir da betreiben, Greenscreen Studio, die erste Live-Sendung in Deutschland nach
dann
dem Krieg.
Dann bist du wahrscheinlich in den Räumen von Server Internet Work, weil das wurde uns auch erzählt, dass genau in den Räumen.
Ja, genau.
Die erste und Tagesschau.
Ja, es war eigentlich, glaube ich, so eine Opernaufführung oder so, aber im späteren Verlauf wurde dann von da eben solche Formate gesendet. Und es ist einfach ein faszinierendes Gebäude.
Das Gebäude, ich habe da eine Zeit lang mich mit dem Hausmeister sehr gut verstanden, als ich da war.
Hat immer einen getrunken?
Der lief immer gerne mal so rum.
Achso, macht er immer noch.
Ja. Der erzählte, dass man versucht hat nach dem Krieg, und wahrscheinlich werden mich Historiker jetzt vierteilen, hat versucht, das Ding zu sprengen, was da nicht funktioniert hat.
Man sieht das auch an einer Ecke, versucht das abzutragen, und das ist einfach komplett.
Dann sind 3 Kernbohrfirmen an diesem Ding pleite gegangen am Projekt, denn man musste da ja Sanitär und Strom und sonst was nach dem Krieg nochmal reinlegen und auch Fenster hineinbauen. Und dann 3 Firmen diese Ausschreibung mitgemacht haben und gesagt, klar, kriegen wir hin. Und die sind dann
durch die Bohrer abgebrochen.
Ja, weil der Beton so eine so harte Mischung ist.
Es ist auch eine Herausforderung, wenn du unten einen Nagel in die Wand haust, schallt das im ganzen Haus. Also es ist sehr massiv, aber es ist eben auch so eine echt massive Struktur auch.
Ja, wir waren, und das Dach ist, glaube ich, auch nur aufgelegt, ne? Also, dass, falls es innen explodiert, dass das Dach sich einmal hebt und.
Was wir jetzt spüren, weil es hier und da dann doch durchregnet, sozusagen. Ja. Also, wir bei uns im Studio den einen oder anderen Wasserschaden gibt. Aber es ist einfach, wir haben mehrere Lager auch da drin, und da gibt es eine Treppe, wo wir jetzt ein Lager drin haben, und wir waren da Kamerasachen am Einraum, und da kam ein älterer Herr, sehr bewegt, der auf einmal im Türrahmen stand und sagte, das ist unglaublich, dass dieses Gebäude jetzt so kreativ, dass es so anders gefüllt ist, als weil er hat durch diese Treppe, wo wir jetzt gerade unsere Lampen da rein sortierten, MG-Munition aufs Dach getragen.
Ja, da waren oben Flak und MG-Nester oben.
Ja, es gab 4 solche Bunker in Hamburg, so 4 Hochbunker sind das ja eigentlich, also wie ein Bunker unter der Erde, aber einfach 6 Stockwerke hoch.
Ein paar stehen auch noch.
Genau, in Wilhelmsburg gibt es den mit Solar oben drauf und Kaffee und Restauration und so. Und unserer war aber immer in dieser Tradition eigentlich des Medien. Es sind eine große Schule drin und Musikgeschäft und so. Es ist schon, und 2 Clubs, das Übel und Gefährlich und das Terrace Hill. Es
wo ist, wir übrigens gearbeitet haben, als damals dort eine Handgranate hochging.
Hat irgendjemand Jace, das war 2 Freunde aus meiner Schulklasse haben da auch gearbeitet an dem Abend und wurden richtig schwer verletzt durch diese Kugeln, die aus dieser Granate kamen.
Ja, wir haben unten drunter gearbeitet, also wir waren sicher, aber wir haben in der Agentur gearbeitet und haben das irgendwie mitgekriegt, dass da so eine Panik war. Mhm. Das andere ist ja, da ist ja mehrfach im Jahr Dom.
Oh,
direkt vor der Tür. Hamburger Dom.
Herrlich.
Hamburger Dom macht Spaß, muss man eigentlich auch immer mal hingehen. Das ist ganz lustig, wenn man da arbeitet, kann man sich immer gebrannte Mandeln holen.
Und Lakritz.
Das Einzige, was ich hatte, war, damals war es der Sommerdom. Es war sehr heiß. Und interessanterweise ist es in diesem Bunker nicht immer kühl.
Nein, aber es ist wohltemperiert.
Ja.
Also im Sommer ist es kühl, aber so und im Winter ist es.
Wir hatten so einen Sommer, wo man Fenster aufmachen musste, weil es warm war.
Ja.
Wir ja auch Computer hatten.
Und was echt nervt, wenn Dom ist.
Ja, und unter uns war die wilde Maus.
So, und es war.
Wieder zusteigen hier nochmal. Ungefähr alle 8 Minuten kam Cher Believe. Das war bei offenem Fenster. Und ich kann seitdem diesen Song nicht mehr hören. Weil
aber ich kann dir versichern, es ist immer noch so.
Es ist immer noch Cher Believe, oder?
Natürlich. Und die LED-Lichter sind einfach heller geworden.
Ja,
sie strahlen einfach in deinem Büro. Und es ist, Dom ist ja ein Faszinosum. Es sind ja die Menschen, die man dort trifft, die man sonst nie sieht. Also es ist einfach wirklich.
Also sowohl das Publikum als auch die Schausteller.
Beides. Faszinierende Welt.
Also ich finde ja Schausteller, als Kind wollte ich das immer gerne, was in einem Wohnmobil wohnen.
Junger Mann zum Mitreisen.
Ja, aber ich fand auch diese Wohnmobile immer sehr spannend. Also die haben ja so ähnliche
Wohnmobile. Ach was.
Ich jetzt
Sag bloß.
Ich wollte das hier heute nochmal sagen. Ich mache auch bald einen Karussellbetrieb offen.
Nein. Ich hatte auch die Anzeige gelesen, junger Mann zum Mitreisen gesucht, genau. Deswegen habe ich an der Tür geklopft.
Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Titel für diesen Podcast. Ne? Leider hat er schon einen Namen, aber junger Mann zum Mitreisen gesucht. Aber damit schließe ich natürlich auch, würde ich weibliche Gäste ausschließen.
Ich finde auch, das ist wirklich diskriminierend.
Ja, das können wir nicht machen.
Junger Mensch.
Ja, das
auch
ist
das
wieder,
hat das irgendwie
ist wieder so ein bisschen pädophil. Auch, also wenn ich mir jetzt junger Mensch zum Mitreisen gesucht ans Wohnmobil klebe, ist das auch nicht richtig. Ich habe noch eine Frage mir hier aufgeschrieben, weil ich das ganz schön fand in der Recherche. Deine Mutter ist ja auch verstorben, dann relativ schnell, auch an Krebs. Aber ich habe dann mal geguckt, deine Mutter gehörte zum Hochadel.
Ja, also wenn man das so sagen will, ja, sie war Freifrau, geborene Freiin von Leo Prichting. Ein altes Adelsgeschlecht aus Bayern, aber
das ist Hochadel, also das Adelsgeschlecht ist Hochadel. Ja,
Frau Baronin, wenn Post von der Bank kam, hieß es auch Frau Baronin.
Hast du da mal so Berührung mit diesem, was man ja aus Neue Welt und Bunte, wenn da so eine Hochzeit ist und dann kommen sie alle.
Nein, ich glaube ehrlich gesagt,
irgendwie involviert?
Nein, es ist auch eher verarmter Adel, glaube ich. Es ist nicht wirklich.
Ja, das hat ja damit nicht unbedingt viel zu tun. Auch bei den von Bismarcks oder sonst was gibt es ja auch Menschen, die sehr verarmt sind. Aber wenn diese Hochzeiten sind, haben die dann immer noch diesen guten Anzug an und dann kommen die alle und feiern sich. Auf diese alte Tradition des besseren Wegelagerers, wenn ich es jetzt mal sage, oder hat dem König das Leben gerettet und dann irgendwas bekommen?
Das Einzige, was ich sehr faszinierend fand, war, dass man die Familie bis 300, schieß mich tot, zurückverfolgen konnte. Also auf irgendwie Robert den Bären oder irgendwie sowas. Zu Zeiten Barbarossas, das fand ich faszinierend. Meine Mutter war sehr links orientiert und hat sich also keinen großen hat sich da nicht drum geschert groß. Ihre Brüder wiederum, die leben das so mehr, aber bei uns war das kein Thema.
Sagen gibt es denn da noch Güter davon?
Nicht, dass ich sollte das mal recherchieren. Nein, es gibt einen Ort in Bayern, Leo Prichting, wo diese Familie eben herstammt. Aber bei uns war das eigentlich kein großes Thema.
Okay, aber hast du da noch Kontakt zu dem Teil der Familie?
Ja klar, also meine Mutter hatte zwei Brüder, ich habe zwei Onkel und Cousinen habe ich. Und das sind familiäre Bande, aber wir treffen uns nicht zum Polo.
Ja, okay, aber es gibt ja dann auch so in traditionellen Adelsfamilien, also ich kenne so ein paar, denen ich mal Kontakt hatte, da gab es dann irgendwie dann immer dieses eine Familientreffen auf dem einen Schloss, was noch übrig ist. Ja, und
nein, nicht, dass ich fisse, oder sie laden mich nicht ein.
Vielleicht gibt es da immer diese Champagnersause, wo alle in ihrer Barberjacke aus dem Range Rover steigen und du bist nicht dabei.
Ja, was soll denn das? Nee, ich werde das gleich mal nachschlagen im Genealogieführer. Nein, es gibt diesen Familienzweig, aber meine Mom war down to earth. Die hat sich da nicht drauf.
Ja, aber ich habe da auch so ein bisschen recherchiert, weil gerade, dass man das so lang zurückverfolgen kann.
Ja, das finde ich wirklich faszinierend. Und dass es so gut dokumentiert ist, da sind wir eigentlich wieder beim Anfang, dass eben es sich auch heute einfach lohnt, Geschichten zu konservieren und Dinge nachvollziehbar zu machen und dass Dinge nicht in Vergessenheit geraten.
Ja, mein Vater hat mir gerade vor ein paar Wochen, also ich hatte es digital schon vorher und habe es auch redigiert, die Loff-Familiensaga in die Hand gedrückt. Wir sind ja so ein altes Kapitänsgeschlecht und da gibt es halt welche Schiffe und wer dann die und auch Geschichten von Seemännern, die dann da waren um Kap Horn und so viele Mann sind schon gestorben und hin und her. Ja, und
wo das Gold versteckt ist oder nicht?
Ja, nein, das ist wirklich eine faszinierende Geschichte, weil mein Urgroßvater, der war dann beim Goldrausch in den USA und hat dann da wohl auch Gold gefunden. Und da lagen dann vor San Francisco unglaublich viele Schiffe, wo die Mannschaft nicht da war. Weil die Mannschaft ist an Land gegangen, um Gold zu suchen. Das heißt, da hatten Reeder, Schiffe liegen, Schiffseigner, die keine Mannschaft hatten.
Boatsharing sozusagen.
Ja, und dann ist er hingegangen und hat so viel, ich muss auch nochmal nachlesen, nicht, dass mein Vater, so viel ich weiß, dann dort von dem Gold, was er gefunden hat, ein Schiff gekauft. Und der Teil hat dann in große Ländereien in Dänemark gekauft. Aber davon habe ich auch nichts. Es gibt ja auch nicht das Kapitänstreffen, wo alle im Fischerhemd sind.
Wir sollten das mal ins Leben rufen, finde ich. So alte Fischer, die aus Range Rovern steigen.
Ja, und definitiv. Unser gemeinsamer Freund Micky Beisenherz. Mhm. Der kann ja deinen Vater sehr gut nachmachen. Und ich habe...
Was ist los?
Ja, ich gerade aus Bang Boom Bang, den, wie heißt er noch?
Kampmann.
Kampmann, genau.
Der potente Partner.
Ja, und der macht den so täuschend echt nach, dass ich sofort Dieter sehe.
Ja.
Ich sehe den sofort vor mir, wenn ich das höre. Wie ist das für dich?
So. Du, ich bin unfassbar dankbar, dass es Bang Boom Bang gibt. Wir waren neulich eingeladen, mittlerweile müssen es wahrscheinlich schon 20 Jahre sein. Also da war Jubiläum, 15 Jahre oder was, Bang Boom Bang im UCI in Bochum.
Ja, der läuft auch teilweise immer noch
der läuft,
in Kinos.
Ich, jede Woche, ja, in Bochum ist das großer Kult und ich hätte Dieter einfach so gerne, der hatte so, er war schon wirklich sehr krank, als er da bei den Aufnahmen war und konnte da eigentlich nur dran teilnehmen, weil er in der Lungenklinik in Hema Bestrahlung und Chemo hatte und dann eben sich wirklich die Kraft tagsüber für den Dreh aufgespart hatte und dann abends da eben zur Behandlung ging. Aber eine Runde im deutschen Kino hätte ich ihm einfach wirklich gegönnt, weil Bang Boom Bang, das war auch so eine Freude, die er dabei hatte, weil es eben nicht, das war einfach auch ein Charakterdarsteller. Es war nicht nur der Sketch-Onkel und das hat er auch an anderer Stelle wirklich zeigen können, aber das war Bang Boom Bang, war für ihn wirklich nochmal einfach so eine Blüte. Da hätte ich ihm noch eine Runde gegönnt.
Ist auch übrigens einer, ohne schmeicheln zu wollen, einer der deutschen Filme, die ich am meisten gesehen habe.
Es ist einfach, ja, also ich sag nur.
In unserer Generation auch der Film wahrscheinlich.
Ich glaube auch. Also das ist auch so eine Ebene, die man mit Menschen findet, wenn man aus diesem Film zitiert. Ich hatte das schon in Geschäftsterminen, als herauskam, wer ich nun bin und wo, dass man sich einfach, man kennt sich nicht, man sitzt sich im mehr oder weniger Anzug gegenüber und haut sich irgendwie Filmquotes um die Ohren. Das ist so eine Ebene, dass...
Ich hab da so ein Ding am Laufen, ne?
Schlucke, du bist doch mein bester Mann.
Der ist wirklich großartiges Stück deutscher Filmgeschichte. Wer den Film nicht kennt, guckt euch bitte Bang Boom Bang an. Das ist wirklich, der ist auch zeitlos.
Er ist auch zeitlos. Auch junge Menschen, auch oft, wenn wir in Terminen eben sitzen und sich dann der Geschäftsführer mit mir diese Sachen um die Ohren haut und dann die etwas ratlos dreinsitzende Azubine dabei sitzt und dann sagt man, den gucken wir nochmal zusammen. Also er ist einfach wirklich auch Kulturgut.
Ja, definitiv. Also es gibt so ein paar Menschen, die den auch noch nicht gesehen haben, denen ich mich so unterhalten habe, auch jüngeren Menschen, die danach sagten, ja okay, das ist ein verdammt guter Film, der ist verdammt
zeitlos
gemacht.
Das ist aber auch, es gibt viele Menschen auch, die Dieter nicht kennen, also die gar nicht wissen, wer er ist, weil diese Art der Sketch-Comedy eigentlich auch von SketchUp aus den 80ern, die hat ja auch eine gewisse Zeitlosigkeit. Ich glaube, dass die noch so gut funktioniert, weil der Brunnen aus Pappmaché war und klar war, dass das nicht real ist.
Richtig.
Also wäre es in einem echten Setting, wäre es gar nicht mehr so witzig. Aber das sobald man diese Witze erzählt, die Leute irgendwie eine Beziehung dazu haben. Also da geht es gar nicht so sehr um die Personen, sondern eigentlich um dieses dunkle, britische eigentlich. Es graute dem Morgen.
Ja, das Schräge ist halt, dass es auch in meiner Zeit, als das lief, lief das so spät, dass man eigentlich nicht mehr auf sein durfte.
Ja.
Wenn du dann aber am nächsten Tag auf dem Schulhof nicht mitreden konntest und es nicht gesehen hast und nicht, hat mir einen Hund sagen konnte, dann warst du raus. Also das war wirklich so ein bisschen, als wenn du den Bud Spencer nicht gesehen hast.
Okay.
Das andere ist dieses, und da muss ich an meine Mutter denken und auch gerade bei Habt ihr einen Hund, das hat die über Jahre wieder zitiert, immer, weil sie sich da so drüber totgelacht hat.
Ja, es ist einfach wirklich in unseren Sprachgebrauch übergegangen.
Ja. Ja, das ist natürlich, aber andererseits auch ist es jetzt so, es war damals monumental, es ist für uns noch monumental. Es ist natürlich dem Überfluss in dem On-Demand-Fernsehen für uns konserviert, aber natürlich auch vergänglich, weil so viel Neues kommt. Ne? Also das wird immer wieder hochkommen, gar keine Frage. Aber im Moment für die jetzige, ich sag jetzt mal Generation zwischen 15 und 20 ist das ganz weit weg. Die musst du halt wirklich daran führen und einen kulturell Interessierten dran bringen.
Unbedingt. Ich habe das ganz oft, ich habe, nachdem meine Mom gestorben ist, mich so auf die, ich habe mich ganz stark für verschiedene Krebshilfeprojekte engagiert und bin dafür quasi durch die Republik gereist und habe so Informationsveranstaltungen gemacht und mich da natürlich auch mit vielen jungen Menschen unterhalten, die im Prinzip nicht wussten, warum ich da bin und nun heiße ich so, ne? Bei Dieter hatte man gesagt, bei uns ist der Name irgendwie Programm, aber da gab es im Prinzip keine Connection zu diesem Namen.
Ja, aber es ist dann ja auch vielleicht interessant, Menschen daran zu führen. Genauso wie man Menschen an Loriot ranführen muss.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, das hat die Generation unserer Eltern bestimmt auch, dass ich mich manchmal frage, wenn ich so den ein oder anderen YouTube-Comedian mir anschaue, wo ich denke, Moment. Habe ich nicht richtig zugehört? Was? Ich habe die Pointe verpasst.
Ja,
es ist einfach ein anderer, Beat geworden.
Ja, so. Aber das ist halt, ja, grundsätzlich ändert sich das natürlich. Aber es gibt halt trotzdem immer dieses Urhandwerk, was auf alle ist.
Ja, und aber, glaube ich, die Magie da dran. Das funktioniert einfach immer, egal.
Genau. Und ich kann mich nur daran erinnern, als Dieter Haller vorhin kam. Ich habe mich totgelacht über den als Kind. Ich habe mich weggeschmissen und meine Eltern konnten damit nichts anfangen.
Ja.
Meine Oma fand das fürchterlich. Also das war so
unerhört.
Ja, das war ganz schlimm. Und dieser Otto, also was der macht, das ist Anarchie. Aber das ändert sich halt. Aber
ja, und die Jungs, die fehlen einfach. Ne? Also Frankenfeld und Heinz Erhardt und keine Ahnung. Es ist einfach so auch ein Junke. Ne? Also einfach so Jungs, die für was standen. Das wird einfach immer wieder.
Aber das ist immer noch monumental. Selbst wenn du es dir jetzt anguckst. Und das muss man dann irgendwann der jungen Generation mitgeben.
Wir werden das tun.
Wir werden das machen. Wir werden das auf jeden Fall machen. Ich habe noch eine Sache, die mich fasziniert hat. War der Patenonkel von deinem Vater, war der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen.
So sieht es aus, Dieter Possa.
Ja.
Ja, ja, das war schon stramm SPD. Dieter ist ja im Prinzip ein Kind des Ruhrgebiets. Also Dieter ist in Essen geboren. Ihm war auch wichtig, dass er in Essen beerdigt war, nämlich in unweit von Dieter Possa. Eigentlich beim Grab gegenüber, weil der Weg zu seinem Kindergarten oder zur Schule über den Ostfriedhof lag. Deswegen ist er da beerdigt. Und ich werde das nie vergessen. Ich bin zur Beerdigung vom Hotel, bin ins Taxi gestiegen. Und da sagt der Taxifahrer, ich sage ja, zum Ostfriedhof bitte. Und dann sagt er, ja, da geht ja unser Dieter heute seinen letzten Weg. Also wenn eine Stadt wie Essen sagt, da geht unser Dieter seinen letzten Weg. Und da waren 2000 Leute auf dieser Beerdigung, die nicht jetzt, ja komm, der Krebs ist tot, wir machen mal ein Foto, die waren tot traurig und wir standen da und haben Hände geschüttelt und so und das Ruhrgebiet ist Dieter und umgekehrt. Es wurde jetzt vor kurzem in Essen auch ein Platz am Wasserturm direkt neben der A40, nur so ein Park, aber nach ihm benannt, da gibt es jetzt den Dieter-Krebs-Platz, hat uns mit großem Stolz erfüllt und ich weiß auch Dieter, er wäre stolz wie Oscar. Ich werde es nie vergessen, er war sehr krank auch schon und wir saßen nebeneinander im Wohnzimmer und dann lief die Tagesschau und der hat gefragt, meinst du, Moritz, sag mal, meinst du, die sagen was, wenn ich so. Und am Abend, als er gestorben war, habe ich die Tagesschau geguckt und gesagt, guck, es kam natürlich, kam die Meldung und das ist, ja, wie heute eigentlich, das ist einfach schön zu sehen, wenn jemand Spuren hinterlässt und das ist vielleicht auch das, warum man so rödelt in der Kreativität und in dem Bestreben, seinen eigenen Weg zu finden, weil man dann doch auch vielleicht die eine oder andere Spur hinterlassen möchte.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Moritz. Vielen Dank, dass du hier warst.
Loffi, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Fahrt durch die Republik. Ich finde das wirklich ganz großartig, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Du hast dir einfach ein unglaubliches Zuhause gebaut hier. Ich wünsche dir eine gute Fahrt und bin sehr froh, dass du mich eingeladen hast.
Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Jetzt kommt Musik. We'll be right back.
Das Gerät ist ausschließlich zum Glätten und Stylen menschlichen Haupthaares bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den professionellen Betrieb ausgelegt. Je nach Haartyp besteht bei falsch gewählter Temperatur oder unsachgemäßem Gebrauch ihres Haarglätters die Gefahr, dass ihr Haar austrocknet und im schlimmsten Fall verbrennt. Formen von Locken oder Wellen gerät mit zwei Händen bedienen. Hierzu fassen Sie zur besseren Handhabung das Gerät sowohl im Griffbereich auch als am Anfasser an. Ihr Gerät ist mit einem Ionengenerator ausgestattet. Bei Aktivierung dieser Funktion erhält Ihr Haar beim Styling mehr Glanz. Bei stärkeren Verschmutzungen können die Glättplatten mit Hilfe einiger weniger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass keine Spülmittelrückstände auf den Glättplatten zurückbleiben. Für den besonderen Hals, Locke von Hand aufwickeln, mit einer Klammer am Kopf feststecken und auskühlen lassen.